Ja, guten Morgen. Wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir nach über einem Jahr wieder hier sein können und dürfen. Wir haben uns gegenseitig abgewechselt mit Operationen. Aber wir freuen uns, dass wir jetzt wieder so weit fit sein dürfen und bei euch sein dürfen. Ja, liebe Geschwister, wir möchten uns in der heutigen Predigt ein wenig die Seelsorgearbeit des Apostels Paulus mit der Gemeinde zu Philippi mit einklinken. Der Philipperbrief ist ein einzigartiges, intimes Seelsorgeschreiben an die Gemeinde zu Philippi, das auch für uns heute noch die gleiche vom Geist Gottes bewegende Kraft in unserem Miteinander in der Gemeinde und unserem christlichen Umfeld hat. Dem Apostel Paulus ist es ein herzliches Anliegen, dass die Gemeinde Jesu und damit auch jedes gläubige Gemeindeglied zu einem christlichen Lebenswandel befähigt wird. Die Zuneigung, die Paulus für die Philipper empfindet und die in seinem Brief immer wieder spürbar wird, tritt in den Eingangsversen des 4. Kapitels besonders deutlich zutage. Dieses 4. Kapitel befasst sich in besonderer Weise mit dem Thema der Befähigung zu einem christlichen Lebenswandel. Es ist dem Apostel ein großes Anliegen, dass er an dieser Gemeinde, die ihm so sehr am Herzen liegt, die Früchte des Geistes sichtbar werden mögen. Er wünscht ihnen Liebe, Freude und Frieden. Und damit die Christen dieser Gnadengaben teilhaftig werden, muss Christus im Mittelpunkt ihres Lebens stehen, wie der Apostel den Heiligen zu Philippi eindrücklich vor Augen führt. Für unseren heutigen Textabschnitt möchte ich die Überschrift aus meiner Bibel übernehmen: Mahnung zur Einigkeit und zur Freude im Herrn. Wir lesen dazu aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Philipper 4, Verse 1 bis 9. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasse kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Paulus beschreibt hier den Grundtenor, wie es in der Gemeinde Jesu sein soll und was ihm die philippinische Gemeinde bedeutet. Mit 4 Impulsen möchten wir versuchen, diese 9 Verse durchzugehen. Erstens, das Bleiben in Christus. Was für eine überwältigende Liebe und Anteilnahme vermittelt der Gruß bereits in Vers 1. Also, meine lieben Brüder, ich setze dazu, und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Mit dem Wörtchen also schließt Paulus an das an, was er im 3. Kapitel über die Heiligung und Verherrlichung gesagt hat. Im 2. Teil dieses 3. Kapitels ruft Paulus die Christen dazu auf, ihr Leben so zu führen, dass es Gott wohlgefällig ist, damit sie zu einem Leben in geistlicher Reife durch das Ergriffensein von Christus selber gelangen, damit sie das herrliche Ziel ihrer gewissen Hoffnung erlangen. Lasst uns doch immer dieses herrliche Ziel der Jesus-Nachfolger dieser 2 letzten Verse 20 und 21 des 3. Kapitels in unser Herzen einprägen, die Paulus uns mit dem kleinen Wörtchen also zurufen möchte. Und dort steht geschrieben, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich sein werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wie sehr Paulus den Philippern zugetan ist, offenbart sich in seiner Liebe und seiner Sehnsucht nach ihnen, sowie darin, dass er sie gleich 4-mal in diesem Brief seine Brüder, seine Freude, seine Krone, also ein Siegeskranz oder Siegeskrone eines Läufers und seine Lieben nennt. Die Heiligen zu Philippi sind für ihren geistlichen Vater das, was der Siegeskranz für die Läufer des antiken Griechenland war. Er ermahnt sie, fest zu stehen in dem Herrn, Kapitel 1, 27. Paulus ist sehr dankbar, was Gott in dieser Gemeinde an Gutem bewirkt hat. Doch er weiß auch, dass der Widersacher Gottes nicht schläft und die Festigkeit im Glauben durch Dinge und Begebenheiten, an die man oft gar nicht denkt, erschüttern oder ganz wegnehmen möchte. Deswegen sein Rat in Kapitel 2, 12b und 13. Dort schreibt er, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das klingt zunächst hart. Doch hier bleibt Paulus nicht stehen, weil er weiß, dass das von menschlicher Kraft und Willen nicht zu schaffen ist. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Lasst uns immer wieder dankbar werden, dass wir einen Herrn haben, der immer wieder unserer Schwachheit aufhilft, wenn wir fallen. Vers 2 und 3 haben mich sehr nachdenklich gemacht. Was Paulus an der Gemeinde zu Philippi bemängelt, mit ihrer Uneinigkeit der Evodia und Syntyche, ist das nicht auch oft unsere Situation in unserem Miteinander in der Gemeinde Jesu? 2 Frauen in Philippi lebten offenbar nicht ihrem Namen gemäß Und sie hatten so schöne Namen. Evodia bedeutet guter Weg oder glückliche Reise. Und Syntyche heißt glückliche Bekanntschaft. Da Paulus die beiden hier explizit auffordert, eines Sinnes zu sein in dem Herrn, hat es offensichtlich ihretwegen Spannungen in der Gemeinde gegeben. Das erklärt auch Paulus frühere Bitte um Einheit in Kapitel 2, 1 bis 4. Hier erklärt er, warum diese Einheit in Christus so wichtig ist und wie man zu dieser Einheit kommt. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Was hier von Paulus beschrieben ist, sollte der Grundstein jeder lebendigen Gemeinde sein. Denn nur so kann Gottes Geist wirken. Früher haben Evodia und Syntyche an der Seite von Paulus in dieser Gesinnung für das Evangelium gekämpft. Doch nun haben sie sich anscheinend zerstritten. Statt zufrieden zu sein, stören sie nun den Frieden. Wer der treue Gefährte ist, an den Paulus sich hier wendet, wissen wir nicht. Paulus weiß jedenfalls, dass er sich darauf verlassen kann, dass dieser Mann Frieden zwischen den beiden Frauen stiften und sie zum Herrn zurückbringen wird. Paulus ist es ein großes Anliegen, dass diese beiden Frauen zurückfinden zu dem Mitarbeiterstab der Einheit für das Evangelium, von dem hier namentlich ein Clemens und meine anderen Mitarbeiter, die im Buch des Lebens stehen, erwähnt werden. Was für eine wunderbare Hilfestellung der Seelsorge füreinander, die wieder gewirkter Christi Geist in der geistigen Einheit der Gemeinde mündet. Doch, wie sieht die Realität in unseren Gemeinden aus? Mit wie viel vielerlei Sprachen reden wir miteinander, untereinander, übereinander? Wir sprechen zwar die gleiche deutsche Sprache und reden trotzdem vielfach aneinander vorbei. Und zwar oftmals, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir im Recht sind. Bitten wir doch unseren Herrn um Weisheit und gute Seelsorger, dass unsere Einheit im Geiste Jesu nicht zerbricht, sondern gestärkt wird und gute Frucht bringt. Zweiter Gedanke, die Freude in Christus, Vers 4. Manchmal machen es die Bedrängnisse und Beschwernisse des Lebens den Menschen beinahe unmöglich, glücklich zu sein. Doch das verlangt Paulus auch gar nicht von seinen Lesern. Er ermutigt sie vielmehr, in dem Herrn sich zu freuen und wiederholt diese Bitte sogleich noch einmal. Ihre Freude soll sich also auf Christus gründen. Ungeachtet der Tatsache, dass auch Christen natürlich viele Gründe haben, unglücklich zu sein, kann der Herr ihnen dennoch jederzeit Anlass zur Freude geben. Paulus selbst ist ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Menschen, der diese innere Freude besitzt, auch wenn die äußeren Umstände gegen ihn sind. Er wurde ja verfolgt, gefangen genommen und befand sich mehr als einmal in Todesgefahr. Dritter Gedanke, das Leben im Licht der Gegenwart Christi, Verse 5 bis 7. Außer durch eine tiefe innere Freudigkeit sollen die Christen durch Güte, und jetzt kommt noch, allen Menschen gegenüber gekennzeichnet sein. Freundlichkeit zeugt für eine großmütige, nicht nachtragende Gesinnung. Die rechte Freude, die echte Freude ist eine innere Haltung, die nicht von äußeren Lebensumständen abhängig ist. Und die mag vielleicht nicht immer so äußerlich sichtbar werden. Doch die Art und Weise, wie man sich seinen Mitmenschen gegenüber verhält, freundlich oder schroff, fällt jedem ins Auge. Und warum sollen die Christen gütig sein? Weil der Herr nahe ist. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Entrückung, nicht auf die ständige Gegenwart Christi in den Herzen der Seinen. Paulus lebt ja in der Naherwartung der Wiederkunft Christi. Deshalb sollten Freude und Güte, Vers 4 und 5, eigentlich zusammen mit dem Bewusstsein, dass die Rückkehr Christi unmittelbar bevorsteht, jede Angst vertreiben. Lasst uns doch wie Paulus der Naherwartung der Wiederkunft Christi bewusst werden, selbst wenn seither schon 2000 Jahre vergangen sind. Jesus kann heute oder schon morgen wiederkommen. Oder aber er ruft den einen oder anderen zu sich in sein Reich. Das wird uns immer wieder an einem offenen Grab bewusst. Weiter fordert Paulus die Philipper auf, sorget euch um nichts. Das ist allerdings kein Aufruf zu einem leichtfertigen Leben. Sich um etwas zu kümmern und wirklich Anteil zu nehmen, ist eines. Sich zu ängsten, ein anderes. Paulus und Timotheus engagierten sich für die Menschen, denen sie dienten. Doch sie setzten ihr Vertrauen darauf auf Gott. Schon Jesus hatte die Menschen vor der Angst und Sorge gewarnt, die das Vertrauen in Gott untergraben, Matthäus 6. In einem christlichen Kalenderblatt las ich vor kurzem folgende Gedanken über das Sorgen. Das Wort Sorgen steht quer zu jeder Lebenserfahrung. Denn Sorgen kommen schnell. Wenn ich etwas erlebe, was mich traurig und hilflos macht, wenn ich meinen Alltag nicht so bewältige, wie ich es mir wünsche, dann frage ich mich, wie es weitergehen soll und mache mir Sorgen. Und dann sind ja da auch noch meine Mitmenschen, die auf meine Fürsorge angewiesen sind. Dabei sollen wir keine Sorgen haben. Sorgen machen unfrei. Wer in Sorge lebt, kann sich nicht auf große Sachen einlassen, erst recht nicht auf Gottes Sache. Wer sorgt, in diesem negativen Sinn, meint, auf Gott sei kein Verlass. Hier müsse man schon selber zusehen, wo man bleibt. Paulus zeigt den Philippern eine neue Blickrichtung. Der Herr ist nahe. Da fällt ein anderes Licht auf das Sorgen. Eine lebenslange Befreiungsübung kann beginnen. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel, 1. Petrus 5, 7. Paulus ermahnt die Philipper stattdessen zum Gebet. Gebet und Danksagung erwachsen aus dem Vertrauen auf Gott. Mit vier Begriffen wird hier die Gemeinschaft und das Gespräch des Gläubigen mit Gott beschrieben. Im Gebet bezeichnet den Weg, auf dem der Christ sich Gott nähert. Das Flehen betont die Bitte um Antwort auf ein bestimmtes Bedürfnis. Danksagung ist eine innere Einstellung, die im Gebet niemals fehlen darf, aber doch immer wieder zu kurz kommt. Und die Bitten beziehen sich auf ganz bestimmte Dinge, um deren Erfüllung der Gläubige bittet. Vierter Gedanke: Im Frieden Gottes kommen wir zu unserer eigentlichen Lebensbestimmung. Wer die Ermahnungen in Vers 4 bis 6 befolgt, wird erfahren, wie der Friede Gottes seine bedrängte Seele zur Ruhe bringt. Der Friede eines Christen ist der Herr Jesus Christus selbst, Epheser 2, 14. Durch Christi Leiden, Tod und Auferstehung hat jedes Kind Gottes in der Rechtfertigung aus Glauben Frieden mit Gott. Der Friede Gottes oder der Friede von Gott dagegen bezieht sich auf die innere Ruhe des Christen, die Nähe zu Gott ihm gibt. Das heißt konkret, der Friede mit Gott bewirkt den Frieden von Gott, von dem wir leben dürfen. Und dieser Friede ist höher als alle Vernunft. Das heißt, er übersteigt das Fassungsvermögen der Menschen. Vor allem aber ist es ein herrliches Geschenk, das die Gläubigen trägt und bewahrt. Das bewahre eure Herzen und Sinne, Vers 7, ist eine Übersetzung aus dem griechischen Terminus aus dem militärischen Bereich, der durch eine Wache schützen bedeutet. Wie Soldaten ein bestimmtes Gebiet bewachen, so schützt der Friede Gottes die Herzen und Sinne, das heißt die Gefühle und Gedanken seiner Kinder. Die Worte "weiter, liebe Brüder" weisen darauf hin, dass Paulus nun zum Schluss des Abschnitts kommt, Vers 8. Er erzählt 6 Punkte auf, die zu einem gesunden Geistesleben gehören. Jeder Einzelne ist mit dem Wörtchen "was" eingeleitet, im griechischen Plural, um deutlich zu machen, dass darunter jeweils mehrere Dinge zu verstehen sind. Was wahrhaftig ist natürlich das Gegenteil von unehrlich und unzuverlässig. Was ehrbar bezieht sich auf das, was würdig ist und Respekt verdient. Was gerecht ist das, was den Richtlinien Gottes entspricht. Was rein bezeichnet die moralische Integrität. Was liebenswert, dieses Wort steht nur an dieser Stelle im Neuen Testament, meint Paulus, ein Verhalten, das den Frieden fördert und Konflikte vermeidet. Was einen guten Ruf hat, ebenfalls nur an dieser einzigen Stelle im Neuen Testament, meint Paulus, ein Verhalten, das alles Positive und Aufbauende im Gegensatz zum Negativen und Zerstörerischen. Diese 6 von den Christen anzustrebende Eigenschaften sind Tugenden und des Lobes würdig und auch eine Frucht des Geistes Gottes. dessen Beistand auch wir von ihm erbitten dürfen. Paulus schließt mit Vers 9, dass zu einem wahren christlichen Leben nicht nur die richtige innere Einstellung gehört, der jedoch auch das rechte Handeln folgen muss, dass geistliche Frucht entsteht. Da die Philipper Paulus kennen, kann er sie ohne Bescheidenheit auffordern, ihn zum Vorbild zu nehmen. Sie haben von ihm gelernt, empfangen, gehört und seinen Lebenswandel gesehen. Wenn sie die Lehre und das Leben des Apostels zur Richtschnur ihres eigenen Lebens machen, wird der Gott des Friedens bei ihnen sein. Lasst uns diese Richtschnur des Paulus auch zu eigen machen, damit Gott auch uns mit seinem Geist des Friedens beschenken kann. Der Herr segne uns dabei ganz reich. Amen. Amen. Wollen still werden und miteinander beten. Ja, und Herr Jesus, ihr sei Dank, dass du unser Herr und Heiland bist, dass du für uns gestorben, gelitten, gestorben und auferstanden bist und uns deinen Geist geschenkt hast. Herr, lass uns doch immer wieder von deinem Geist korrigieren, damit wir dein Wort nicht nur hören, sondern es auch tun wollen. Segne jedes dabei, segne uns auch diesen Sonntag und lass uns wirklich in dir verbunden sein und uns an dir freuen, trotz aller menschlichen Bedrängnisse, die immer wieder auf uns zukommen. Und lass uns das wirklich immer zu Herzen nehmen, dass du nahe bist, dass wir bereit sind. Hilf du uns dabei und hab Dank dafür. Amen.